Mein Name ist Timo, ich bin der Veranstalter des Maisfeld Derbys und freue mich hier auf grachfink.de eine Runde über mein kleines Festival zu reden und freue mich noch mehr, euch dann vom 10. bis 12. Juni in Mannheim auf dem Mannmarktgelände zu sehen und ja, vielleicht auch deine neue Lieblingsband kennenzulernen.
Knapper Monat, dann startet endlich die 11. Ausgabe vom Maifeld Derby. Also ich habe schon Karten und ich freue mich drauf. Bin großer Fan von dem Festival, von eurer Bandauswahl. Und ich würde jetzt gern heute in der Podcast-Folge ein bisschen über das Festival generell reden, über dich als Person, was du hier so alles machst im sogenannten Delta-Dreieck und wie es dazu kommt, dass wir, die hier im Delta-Dreieck wohnen, genießen können, dass du uns die tollen Veranstaltungen organisierst. Also du bist CEO bei Delta-Konzerte, kommst aus Weinheim. Unterbrich mich gerne, wenn ich was Falsches sage.
Ich musste bei CEO nur schmunzeln. So hat mich noch nie jemand genannt. Aber ich glaube im Grunde, ich bin Gründer und Inhaber. Insofern ist das, glaube ich, modern Neudeutsch dann CEO. Ja, ich bin CEO. Ich bin in Weinheim geboren, komme aus dem Odenwald, aus dem angrenzenden.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es auf dem Maifeld Derby immer das tolle Bier aus Weinheim gibt.
Jein. Das war damals eher, dass am Anfang diese Idee nie jemand verstanden hat mit diesem Festival. Also vor dem ersten Jahr, damals dachte man noch, man kann sich so finanzielle Polster am ehesten bei Brauereien holen. Und die Zeit war da aber auch schon vorbei. Und ich habe großen Aufwand investiert und habe mit ganz vielen Brauereien gesprochen und im Endeffekt hat da eigentlich niemand diese Idee, die ich damals präsentiert habe, die vom Maifeld Derby verstanden, außer der Bornemer Hausbrauerei. Also es ist ein Restaurant mit angeschlossener Brauerei letzten Endes und die waren sofort Feuer und Flamme und so lief es dann mit denen an und letzten Endes ist eine hervorragende Zusammenarbeit, die jetzt auch im 11. Jahr fortgeführt wird. Allerdings seit 3, 4, 5 Jahren auch mit Support, weil das dann letzten Endes auch für die kleine Brauerei fast etwas zu groß wurde. Mhm. Und dieses Jahr gibt es insgesamt 6 Brauereien auf dem Maifeld Derby mit insgesamt 5 verschiedenen oder 6 verschiedenen Sorten Fassbier von 4 Brauereien. Es gibt Konstellationen, die es, glaube ich, so nirgendwo gibt, weil es letzten Endes auch die beiden größten Brauereien der Region beinhaltet. Da hat sich so ein Konstrukt entwickelt, das vor ein paar Jahren noch niemand für möglich gehalten hätte. Auch aufgrund von, ja, ob man das Brauerei-Egos nennt, keine Ahnung, aber die wollen ja immer alleine sein. Und das ist eigentlich eine Sache, die mich an Festivals, vor allem an den großen Festivals, halt mega nervt, dass man dann da hinkommt und eigentlich keine Wahl hat, in so eine Industrieplatte sich rein verleiben muss. Und so kam dann auch immer mehr die Idee, also es gibt bei Maifeld Derby so ein Festival Späti, habe ich es mal genannt. Das ist letzten Endes ein Stand mit insgesamt 6 verschiedenen Brauereien und ich glaube 24 verschiedenen Sorten. Also ich will einfach diese Vielfalt, die ich sehr schätze und die mir persönlich sehr wichtig ist. Und jeder kann trinken, was er oder sie möchte.
Das ist jetzt sehr, sehr viele Abzweigungen haben sich jetzt aufgetan. Erstens mal so die Weinheimer Brauerei. Ich habe das außerhalb des Maifeld Derbys trinke ich das nie, aber beim Maifeld Derby ist es immer die erste Handlung, zu diesem Stand zu gehen. Dann hole ich mir so einen Becher und dann weiß ich, jetzt geht das Festival los. Du hast jetzt Vielfalt angesprochen, also nicht nur Vielfalt in musikalischer, sondern auch in kulinarischer Hinsicht. Und du hast jetzt einen Satz gesagt, du hast gesagt, das gibt es sonst, glaube ich, irgendwie nie. Und das ist jedes Jahr auf dem Maifeld wieder dasselbe, wenn man da als Besucherin hingeht, dass man über dieses Festival läuft und wirklich sich die ganze Zeit denkt, es geht doch. Wieso geht das nicht auf anderen Festivals? Oder das habe ich sonst irgendwo noch nie gesehen. Oder Toiletten müssen doch gar nicht immer dreckig sein. Man muss doch gar nicht immer noch mal 20 Minuten unnötig vor der Bühne stehen, bis die nächste Band spielt. Da gehen wir gleich noch mal drauf ein, was so die Besonderheiten bei Maifeld sind. Ich würde aber gerne noch mal an den Anfang, an deinen beruflichen Anfang gehen. Du hast Musikbusiness studiert an der Popakademie in Mannheim. Musikbusiness klingt ja schon mal so, aus der Sicht von einer Band sind ja die, die das Business machen, sind ja immer die Bösen. Kannst du mal so kurz sagen, was du da gelernt hast und warum du genau das genommen hast? Weil du bist ja zum Beispiel auch Musiker, du hättest ja auch Bass studieren können.
Ja, also ich habe vor meinem Studium auch schon Veranstaltungen gemacht, im Odenwald dann in meiner Heimat, habe da 1997 mit 16 damals mein erstes kleines Festival veranstaltet und war deshalb auch nie so auf dieser bösen Business-Seite, weil ich war auch schon immer der Dude, der halt in der Band gespielt hat, was auch eigentlich pausenlos bis jetzt halt, bis ich zu alt wurde dafür und es dann doch etwas zu viel wurde, habe ich halt auch immer dieses Musikmachen und war es für mich halt auch immer eine wichtige Sache. Allerdings wäre das wiederum keine Sache, also ich habe keine Sekunde jemals dran gedacht, das zu studieren, wäre ich nicht im Endeffekt in zwei Bands gelandet, die mir viel bedeutet haben, die irgendwie die Musik gemacht haben, die mich irgendwie berührt hat, ist für mich dieser Anspruch, Musik zu machen, eigentlich nicht vorhanden. Also so quasi mich mit Gleichgesinnten ausdrücken, ist okay, darum geht's bei mir auch. Also sprich, dieses Bandgefüge zu haben, aber letztlich Musik machen um des Musikmachens Willens, da hatte ich noch nie Bock drauf. Ich habe leidenschaftlich getourt und irgendwie Lokalitäten besucht und mich mit Leuten ausgetauscht und auch da wieder gerne Bier getrunken, aber ich habe nie mich jetzt an so einem Groove irgendwie begeistern können. Also wenn, dann geht's um diesen Gesamtausdruck. Also ich bin so, Muckertum ist eigentlich so eine Sache, die ich verachte. Ich bin da mittlerweile etwas gemäßigter in allem, aber ja, ich glaube, ich habe so ein Muckertum schon durchaus auch mal verachtet. Und für mich war dieses Musikmachen um des Musikmachens Willen, dass ich da jetzt meinen Beruf drauf machen will, war nie ein Thema. Also ich habe früher BWL studiert, habe nebenher mein erstes Praktikum gemacht, weil das der klassische Weg war, halt Veranstaltungen zu machen. Und an der Pop-Akademie habe ich dann schließlich zum Großteil auch ein Netzwerk aufgebaut, das bis heute noch anhält. Und gelernt habe ich in der Tat am meisten eigentlich nach Tore, Schluss an der Bar und in Clubs und vor, hinter, auf der Bühne.
Du hast gerade gesagt, dein erstes Festival war mit 16. Als du das Maifeld zum ersten Mal veranstaltet hast, warst du Ende 20? 29, sag's jetzt einfach, warst du 29?
Nein, ich war 30. Ich war 30. Ich war nämlich immer, ich habe mir wenig Ziele gesetzt in meinem Leben, aber das größere Festival wollte ich eigentlich vor meinem 30. haben. Und ich habe eigentlich auch immer gesagt, so Kinder, dann eher nach meinem 30. Aber dann kam das eine zum anderen und der Ursprungstermin des Maifeld Derbys war eigentlich im September 2010. Mein Nachwuchs ist im September 2010 geboren. Deshalb war dann die Verschiebung von der Grundidee, am Ende der Festivalsaison zu sein, war dann so eine Verschiebung zum nächstmöglichen Zeitpunkt an den Anfang der Festivalsaison. Und dementsprechend weiß ich ganz genau, dass ich mein Kind vor meinem 30. Geburtstag bekommen habe, aber das erste Maifeld Derby nach meinem 30. Geburtstag war.
Aber deine Zielliste klingt trotzdem noch cooler als von manch anderen. Sie lautete dann jetzt Kind, Festival. So, wo sie bei anderen lautet Kind, Haus, Hund, Baum, ist bei dir auf jeden Fall noch.
Das war es aber bei mir auch, ehrlich gesagt. Also ich kann mich an keine anderen Ziele erinnern. Gut, ich habe mir mal vorgenommen, das Abi unter 3.0 zu schaffen und habe es dann im Endeffekt genau auf 3.0 gelegt. Aber ansonsten kann ich mich an keine Ziele in meinem Leben wirklich erinnern. Das ist eher eigentlich so ein neues Ding, dass ich mir, also mittlerweile auch nach der Derby-Pause dann, nach 2019, bis dahin habe ich eigentlich so sehr in den Tag hinein gelebt. Also nee, das klingt so nach lange Pennen, das habe ich nie. Aber ja, ich habe eigentlich sehr kurzfristig gedacht und eigentlich so eine etwas nachhaltigere Denke habe ich mir erst in dieser Pause halt angeeignet und auch mal erkennen, dass es auch andere Dinge gibt. Es gab für dieses Festival zum Beispiel auch nie einen Businessplan oder so. Es gab dieses Ziel, das Ding zu machen. Und dann musste es auch passieren. War eher eine Bauchgeburt als eine Verstandsgeburt im Grunde. Und mittlerweile versuche ich da ab und zu auch mal über Dinge nachzudenken, bevor ich die entscheide. Ja, dementsprechend habe ich da mittlerweile mehr Ziele im Leben, als ich früher hatte.
Was würdest du denn sagen, was war der größte Anfängerfehler, den du gemacht hast bei der ersten Ausgabe?
Ich habe keine Ahnung, ob man das als Fehler bezeichnen kann. Also so, ich glaube, dass die Art und Weise der Veranstaltung, also das halt irgendwie um andere Dinge geht als Profit, also dass es halt wirklich um Inhalte geht und das ist ja nicht nur das Musikalische oder das Bier, sondern eben auch beim Wein. Also da sind schon viele Punkte drin und ich glaube, das sind alles Entscheidungen oder irgendwie Abzweigungen, die man, wenn man wirklich kühl urteilen würde und drüber nachdenken würde und abwägen würde, so nicht hätte treffen können. Und was Maifeld Derby betrifft, das ist von Anfang an so ein Spagat, der mich auch bis heute begleitet zwischen Kulturveranstaltung und erfolgloser Kommerzveranstaltung. Ich habe mich zum Beispiel am Anfang immer dagegen geweigert, dass wir da jetzt eine Vereinsstruktur oder sowas mit reinbringen, weil ich immer Angst hatte, dass sich dann einer aus der letzten Reihe meldet und sagt, ey, die Ska-Band von meinem Cousin muss aber auch noch spielen. Und auf sowas hatte ich nie Bock gehabt. Und deshalb war diese Vereinsdenke, war nie ein Thema. Aber das war dann der Grund, weshalb wir es eigentlich als ganz normale Firma, als kommerzielle Firma. Aber es war ja nie eine kommerzielle Veranstaltung, sondern irgendwie eine kulturelle Veranstaltung. Und mittlerweile sind wir eine gemeinnützige GmbH. Sowas wäre vielleicht am Anfang. Also vielleicht mal mehr drüber nachdenken, wie man das Ding so aufstellt, dass es in Deutschland auch dort eingeordnet wird, wo es hingehört. Also das sind Punkte, über die habe ich mir nie Gedanken gemacht. Also ich glaube, es hätte auch damals schon diese gemeinnützige GmbH gegeben. Und es war wirklich nie so, Profitmaximierung ist in weiter Entfernung bis heute noch. Also ich glaube, das Strukturelle hätte ich mir schon besser überlegen können, sollen, müssen. Aber ansonsten glaube ich, dass dieses Kopf durch die Wand oder auch mal mit dem Bauch voran die Veranstaltung eigentlich dahin gebracht hat, wo sie jetzt ist. Und mittlerweile im 11. Jahr. Also ich habe jetzt zum ersten Mal über so eine städtische Förderung im Jahr 2020, beziehungsweise schloss die dann im Endeffekt im Jahr 2021, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, dann in meinem 40. Lebensjahr, so ein normales Gehalt, ja, was für jemand eigentlich normal ist, der irgendwie studiert hat, der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und irgendwie einen Job macht und sogar nicht mit dem Arbeitspensum, das ich habe, habe ich jetzt zum ersten Mal so ein normales Leben kennengelernt. Und habe auch in Frage gestellt, ob ich dann dieses Festival in der Form so noch machen möchte. Also weil ich habe meinen Preis dafür auch bezahlt. So. Mittlerweile weiß ich, ja, ich glaube, ich muss das machen, ich will das machen und es ist auch ein Privileg, auch wenn es ein harter Weg war, das so weit gekommen zu sein. Zwischendrin hatte ich mal Angst, dass ich dachte, so, wenn sich das Ding jetzt wie ein Job anfühlt, dann geht dieses ganze Lebendige verloren.
Ja.
Mittlerweile glaube ich aber, also dieses Jahr ist richtig hart, weil wir einfach momentan mit, also logischerweise die Pandemie-Thematik noch sehr groß ist. Manche sagen ja so diese Zeit danach, wobei danach ist ja Bullshit, wir sind ja noch eigentlich mittendrin. Das ist eine große Herausforderung. Dann kommt natürlich momentan auch kriegsbedingt einfach eine Materialknappheit, eine Personalknappheit. Also es war wirklich noch nie so schwer wie gerade. Und ich glaube, so durch alles, was vorher war, also dass ich mal selbst die Nummer so etwas an die Wand gefahren habe und dann auch so selbst eine Pause hatte, bin ich momentan mega gechillt, obwohl es eigentlich absurd ist. Also es ist wirklich momentan, es ist komplett absurd, was uns um die Ohren gehauen wird und wie schwer es gemacht wird. Aber ich bin sehr entspannt, weil ich irgendwie so ein anderes Level erreicht habe und sehr froh bin, dass ich das mache. Irgendwie auch dieses Jahr, da müssen wir gleich bitte unbedingt noch dazu kommen. Ich bin absolut Feuer und Flamme für das Line-Up und ich bin absolut Feuer und Flamme fürs Bier-Line-Up, fürs Food-Line-Up. Das ist auch wirklich nochmal mehr. Das ist nochmal ein Schritt nach vorne. Also ich glaube, alles, was da früher, also was in ihr Glaube war, dass das in dem Moment, wo es dann vielleicht auch ein Beruf wird, dass dann irgendwie dieses Detailverliebtheit fehlt, sondern mittlerweile habe ich das so überschritten, dass ich einfach die Ruhe habe, um noch mehr Details dann noch umsetzen zu können. Also wir sind jetzt, du hast schon gesagt, 4 Wochen vor dem Festival. Es sind noch abartig viele krasse Baustellen offen. So, aber es sind auch Dinge schon angeschoben, die sonst, also ich kann mich nicht erinnern, jemals schon übers Programmheft nachgedacht zu haben, ohne schon beim Aufbau gewesen zu sein. So. Also es war schon immer klar, wir machen dann Anzeigen. Und dann meistens so beim Aufbauzelt steht, ach scheiße, wir müssen noch schnell das Programmheft machen. Ja, ich habe jetzt auch, glaube ich, am Wochenende noch so 20 Texte zu schreiben, aber im Grunde ist da schon viel weiter gedacht, als es war. Und da war jetzt einfach diese Pause ganz angenehm. Da war dieser Erfolg, letztes Jahr so eine Pandemie-Version gemacht zu haben, die wirklich auch sehr, sehr anstrengend war und mir persönlich am wenigsten von allen 10 Meißel-Derbys bedeutet hat, weil das war so ein, wir mussten halt. Also es war irgendwie eine wichtige Geste, das zu machen. Es war auch überlebensnotwendig, weil wir Fördermittel bekommen haben, die sonst unter Umständen zurückgegangen wären. Das war zum ersten Mal so ein Müssen. Aber auch kein so ein Müssen wie, ich muss jetzt irgendwie in meinen Untertagebau und muss da malochen, sondern es war schon so ein ehrenhaftes Müssen. Das war die Nummer 10 im letzten Jahr, weil für mich war das, es war cool so, war schön, wie die Leute Bock hatten und dass wir innerhalb von 3 Wochen, glaube ich, noch eine der größten pandemiegerechten Veranstaltungen in Baden-Württemberg gemacht haben. Also bei mir persönlich hat es vorher gefehlt. So. Und dieses Jahr ist es wirklich extrem da und gibt auch gerade noch diese Kraft. Und auch so Sachen, wir haben es heute, Entschuldige, du darfst, du hast am Anfang erwähnt, dass ich da viele Abzweigungen finde. Es mag am Wein liegen, aber ich glaube, es ist auch eine, ich zweige auch ganz gerne ab.
Wir können noch super viele Abzweigungen zusammennehmen. Was mir noch wichtig wäre zu sagen, weil viele vielleicht nicht wissen, was das bedeutet. Gemeinnützige GmbH bedeutet, alles, was für das Festival oder mit über das Festival erwirtschaftet wird, läuft wieder in einem gemeinnützigen Zweck zu. Das heißt, im besten Fall kann es das Festival dann beim nächsten Mal verbrauchen. Ne? Das ist so grob richtig zusammengefasst, was gemeinnützig bedeutet.
Letzten Endes, Gewinne müssen der Öffentlichkeit wieder zukommen. Nicht,
Genau.
ja. Was aber auch, wo ich auch ganz offen sagen muss, es ist einfach die Form der Veranstaltung, ist eigentlich nicht, wir werden da nie großartig drüber hinauskommen, weil wir natürlich erstmal in sich und in uns als geschlossenes System funktionieren müssen. Allerdings, und ich sehe die Veranstaltung auch einfach dauerhaft förderbedürftig. Also ich meine, irgendwie vergleichsweise Clubs und irgendwie Konzertvenues sind ja, also ob es jetzt irgendwie in unserer Region die Alte Feuerwache ist oder der Kalsterbahnhof, das sind geförderte Institutionen. Und dieses Festival ist einfach vom inhaltlichen Anspruch genauso. Und ich meine, wir können sehr gut wirtschaften. Das glaube ich, also wir haben das auf die harte Tour gelernt. Und dass es jetzt in so ein Konstrukt kommt, ein Konstrukt der Gemeinnützigkeit war auch schon lange Jahre geplant, ist kurioserweise im ersten Anlauf gescheitert. Das sind auch wieder so Sachen. Also allein, dass bei uns 200 Freiwillige helfen, ist ja eigentlich eine Tatsache, beziehungsweise auch ein Zustand, der bei einer kommerziellen Firma nicht möglich wäre. Also zum einen, warum helfen 200 Leute irgendwie drei anderen, die damit Geld verdienen wollen? Warum umsonst? Warum ist das so? Das ist dann auch schon mal ein Argument für die Gemeinnützigkeit. Zum anderen, geht es ja aber auch darum, also wenn wir keine gemeinnützige GmbH wären, dann dürfen die uns ja in dem Sinne gar nicht freiwillig helfen, weil uns dann ja sofort Beschiss unterstellt wird und wir Steuern zahlen müssen und Mindestlohn-Thematiken. Also dieses ganze Konstrukt ist abseits dieser Gemeinnützigkeit nicht möglich. Und ganz ehrlich, wenn wir Gewinne machen, du hast es gerade selbst angesprochen, dieses für einen guten Zweck was zahlen. Also ich meine, wir machen auch dieses Jahr darüber hinaus, werden wir auch mehr Charity machen, weil was jetzt dieses Jahr extrem zu kurz kommt, aber was ich mir sehr vorgenommen hatte, weil ich mich auch, klingt zwar etwas blöd, aber mich auch in den letzten Jahren etwas politisiert habe, aber also, keine Ahnung, auch altersbedingt mich interessieren die Dinge einfach mehr. Und wir hatten eigentlich auch für das Comeback dann 2021, hatte ich als Schwerpunkt vorgegeben, Demokratie. Jetzt haben wir irgendwie noch die Situation noch krasser, wie wichtig das ist. Aber also da wollen wir definitiv mehr machen. Das bleibt halt, ist halt dieses Jahr schwierig, weil wir einfach kämpfen müssen, um Toiletten zu haben. Da können wir nicht an Demokratie denken, so richtig. Also so, es ist momentan geht's wirklich sehr um sehr essentielle Dinge und die Kür soll dann auch wieder stärker werden. Also so, ich habe mir eigentlich zum ersten Mal Gedanken gemacht, was ein Festival überhaupt bedeutet, was für ein Privileg ist, dass da so viele gute Leute zusammenkommen.
Nochmal kurz zur Historie, weil alle, die jetzt rechnen können, es ist zwar das 11. Mayfield Derby, aber zwischendrin hatten wir, also ihr habt 2019 eine Pause eingelegt, habt gesagt, wenn wir Zehnjähriges haben, wollen wir das richtig machen. Wir haben uns ein bisschen zu viel aufgeladen, kann man schon so sagen. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo das Ganze sehr, sehr anstrengend wird und wo wir einfach das Gefühl hatten, uns dem Jubiläum nicht richtig widmen zu können. 2020 kam Corona, da wurde euch die Entscheidung abgenommen und letztes Jahr war dann unter Corona-Bedingungen zum erstmal wieder ein Maifeld-Derby. Jetzt gehen wir aber auf dieses Jahr. Darüber wollen wir, glaube ich, beide am meisten reden. Heute, und das war so eine typische Mayfeld-Derby-Nachricht, Mac DeMarco sagt ab und denkt, ach, schade, ist auch echt ein super Künstler und ihr haut halt einfach Bilderbuch, zaubert ihr so quasi aus der Tasche. Und wirklich, du hast jetzt eben schon selbst angesprochen, das Line-up in diesem Jahr ist echt. Also nochmal nicht nur eine Schippe drauf, sondern zwei, drei, vier, fünf Schippen drauf, was die Diversität angeht, und zwar nicht die Diversität der Menschen, die da auf der Bühne stehen, sondern schon alleine von der Musik, von den Musikstilen, von der Bekanntheit. Da ist wirklich alles Mögliche dabei. Wie sucht ihr dieses Line-up aus? Irgendwelche Kriterien müsst ihr ja haben. Ist euer Kriterium wirklich nur Hauptsache, die Musik ist gut?
Das Kriterium ist schon größtenteils, also das Booking mache ich komplett alleine und also, weil ich glaube, sonst wäre das so nie möglich, weil man dann wieder über Dinge diskutieren muss und dann geht natürlich wieder so ein Bauchgefühl dann auch verloren. Also ich denke sehr, sehr, sehr kurz nach, bevor ich irgendwie ein Angebot rausschicke, egal in welcher Höhe, egal ob es jetzt der Opener ist oder der krasse Headliner, das geht sehr, sehr schnell. Ich habe aber auch gar keine andere Wahl irgendwie, aber das bringt natürlich so eine Dynamik rein. Also es gibt auch nichts, was mich mehr langweilt, als jetzt irgendwie so eintönige Programmierungen oder, also ich habe hier auch, also auf der anderen Seite von meiner hervorragenden DVD-Sammlung mit wirklich ausgewählten Highlights des deutschen und Austro-Kinos vor allem. Auf der anderen Seite stehen die Platten und die gehen halt auch von Deutschrap bis Black Metal und also so eigentlich die Bands, die da spielen, sind im Großen und Ganzen auch in meinem Plattenregal so abgebildet. Und klar, im Laufe der Jahre traut man sich einfach mehr. So, also dann traut man sich auch mal irgendwie zwei KünstlerInnen gegeneinander zu stellen, die vielleicht ganz krass auseinander sind. Oder also ich habe immer so ein Beispiel, das beschränkt es auf ein Beispiel, aber so New Roses und Editors und Tank and the Bangers, drei Acts, die halt auf einem normalen Festival, glaube ich, nicht mal auf unterschiedlichen Bühnen in seinem Line-Up stehen würden, haben halt, glaube ich, 2018 hintereinander gespielt. Und für mich hat es auch noch so Sinn gemacht, ehrlich gesagt, weil also Editors an sich wären mir, glaube ich, mittlerweile zu mainstreamig gewesen. Und dann mit der Abrundung durch ein richtiges Brett fand ich es dann wieder passend. Und alle sind aber authentische, hochqualitative Bands, irgendwie aus ganz unterschiedlichen Sparten. Aber ich finde dieses Schubladendenken halt, das habe ich auch letzten Endes durch so Touring mit God Will Soon in Frankreich gesehen, dass da halt einfach weniger Schubladendenken ist. Und es letzten Endes geht es darum, auch zu beweisen, dass halt Qualität und Authentizität über dem Genre stehen. Bei mir vom Odenwald Festival, da hat eine Post-Rock-Band gespielt, da waren so ein paar Odenwälder, so ein paar Fire-Goa-Leute. Die kamen dann an und die meinten so, das ist wie Techno, nur geiler, weil es live ist. Also so, dass die halt einfach mehr spüren und dass es um mehr geht als Schubladendenken. Und das finde ich ist heutzutage immer schwieriger. Und das ist, glaube ich, so auch eigentlich so eine Beweisführung, die ich mit diesem Festival immer mehr antreten will. Also ich will, dass sich die Leute damit auseinandersetzen. Ich will, dass der erste Eindruck mehr ist als die Frage, ob die lange Haare auf der Bühne haben oder kurze Haare oder wie die aussehen, sondern dass nicht in gut und schlecht unterteilt wird, sondern vielleicht eher in gefällt mir oder gefällt mir nicht. Finde ich eigentlich die viel bessere und viel respektvollere Art und Weise, mit musikalischen Inhalten umzugehen.
Was meinst du, woran liegt das? Du hast jetzt eben gesagt, in anderen Ländern ist es anders. Ist es, ich meine, das hängt ja nicht direkt am Land. Glaubst du, dass da, keine Ahnung, Radiosender, Fernsehsender einfach ihren Kulturauftrag ernster nehmen?
Der Kulturauftrag steht nur noch im Gesetz, um Gelder abzugreifen, aber es gibt eigentlich ich kenne keine Formate mehr oder niemanden, der diesem Kulturauftrag nachkommt.
Also, in Deutschland meinst du jetzt oder generell?
In Deutschland, ja. Genau, also sehr, sehr wenig. Ich meine, letzten Endes unser Medienpartner ist Ego FM. Das ist ein Privatsender aus München, die halt das so widerspiegeln. Ich finde es einfach sehr traurig. Also auch Formate, die ich dann kennengelernt habe. So 1 Live, das gab's, diese Nachwuchs, Plan B, das ist glaube ich, alles tot. So, und im Endeffekt ist halt, wenn du ein Radio anmachst, kommt halt eigentlich nur Scheiße. So. Oder halt Sachen, die halt vor 30 Jahren mal gut waren. Und also sowas wie eine, dass da Inhalte entscheidend sind, ist eigentlich nirgendwo mehr gegeben. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Ich glaube schon, dass da die deutsche Kulturlandschaft damit zu tun hat. Ich weiß nicht, in Deutschland ist so eine extreme Schwarz-Weiß-Denke. Du hast so eine Überförderung und über so eine Aufrechterhaltung von Klassik und Jazz. Also so was dann als E-Musik, als ernste Musik. Und ich glaube, diese Unterteilung in ernste und Unterhaltungsmusik, die gibt's glaube ich auch nur in Deutschland. Und das ist ein Fehler. Und ich habe auch schon vor Jahren, als ich dann immer so ganz hilflos an die Stadt herangetreten bin und so nach dem Motto, ich brauche Geld, habe ich das dann versucht, denen zu erklären, so, was bringt's euch denn, diese Hochkultur so künstlich am Leben zu erhalten, wenn ihr keinem beibringt, über die Brücke darüber zu gehen. Also bin da mittlerweile entspannter. Früher stand ich einfach fassungslos vor dieser Ignoranz letzten Endes. Also in der Stadt kamen auch so Sachen wie, warum will der Geld? Das ist halt wie Rock am Ring, nur halt lebt halt nicht. So, dann muss er halt mal jemanden buchen, den die Leute kennen. Na, ich dachte so, genau darum geht's ja, das nicht zu tun und halt nicht so ein ständig wiederkäuendes SWR-Konstrukt zu sein, und sondern auch mal die Leute zu fordern. Aber das wird, glaube ich, in der deutschen Kulturlandschaft oder Radio-Medienlandschaft halt nirgendwo gefördert. Und ich meine, das hat natürlich auch mit der Zeit zu tun, dass es schwieriger wird. Also es ist einfach schwieriger bei so vielen Inhalten, dass man jetzt, also John Peel wäre heute wahrscheinlich auch kein John Peel mehr oder könnte keiner mehr sein, weil die Medaillen einfach mehr als 2 Seiten hat mittlerweile. Aber ich finde es in Deutschland schon einfach krass. Also wenn man dann noch von einem Kulturauftrag redet, dieser Mädchen, dann frage ich mich halt, wo ist der? Also es gibt ja einfach Angebot und Nachfrage. Und wenn die immer nur der Nachfrage nachgehen, dann ist halt im Fall der Mädchen, fördert das natürlich, dass diese Nachfrage dann immer weniger sich mit irgendwas auseinandersetzen muss und immer nur das nachfragt, was gekannt wird. Und das sorgt natürlich für eine krasse Verrohung der Hörgewohnheiten oder Konsumgewohnheiten.
Richtig, und dabei muss man ja sagen, die Bands, die auf dem Maifeld spielen, sind ja jetzt nicht wahnsinnig abseitig. Also da sind natürlich auch mal Bands dabei, die mit den Hörgewohnheiten brechen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es da jetzt total schwierige Klänge nur gibt. Und weil du jetzt eben gesagt hast, da soll doch mal jemand buchen, den man schon kennt. Das Geile ist ja, dass du die Leute buchst, bevor man die kennt. Ich habe so viele Bands auf dem Maifeld gesehen, spontan fällt mir Seal and Ardor ein. Da hat den fast noch niemand auf dem Zettel gehabt. Da hat man den in einem kleinen Zelt gesehen. So oft, wenn ich von Promoagenturen angeschrieben werde, dann denke ich, den kenne ich doch irgendwo. Ach, den habe ich damals gesehen im Parcours d'Amour auf dem Maifeld. Also schon, als noch gar niemand mit denen gerechnet hat. Und das ist aus meiner Sicht die Aufgabe oder die Verantwortung, die man eigentlich hat, wenn man sowas organisiert, dass man eben nicht dahinstellt, was da halt jetzt schon 50 Mal wo an jeder Steckdose spielt, wie man immer sagt. Gibt es denn irgendjemand von dem Line-Up, wo du jetzt sagst, der ist mir jetzt besonders wichtig oder da habe ich besonders dran gegraben oder bin ich besonders stolz drauf, dass ich die Band oder Künstler, Künstlerin bekommen habe?
Dieses Jahr, das habe ich ja auch schon gesagt, war Arush Aftab, pakistanische Sängerin in Amerika lebend. Die hat mir im letzten Jahr so ein Kanadier, der halt dann auch sieht, so das ist vielleicht der Ort in Deutschland, wo halt irgendwie die Art von Kunst passiert, hat mich angeboten. Ich habe reingehört und war hin und weg. Und damals hat die aber weder Label noch irgendeinen Ansprechpartner in Deutschland. Niemand. Also es ging los über halt diesen Kontakt in Kanada, mit dem ich, glaube ich, mal irgendwann Chocolat aus Montreal gebucht habe, keine Ahnung. Dann hat sich das so ein halbes Jahr gezogen. Und dann war es aber bestätigt. Und mittlerweile kommt die jetzt halt in 4 Wochen, hat einen Grammy im Gepäck. Also ist halt irgendwie so die super World Music Sensation. Sie bringt mir auch mal dieses zwischen Jazz, sie ist schon sehr in dieser Hochkultur dann auch drin. Und das finde ich sehr, sehr besonders, dass das so funktioniert hat, weil die Geschichte einfach auch sehr spannend ist. Aber davon abgesehen kann ich das wirklich eigentlich bei allen sagen, dass ich da extrem aus Überzeugung gebucht habe. Also mir fällt jetzt auch, ja blöd, wenn ich sagen würde, mir fällt auch kein Kompromiss ein. Also so, ich habe in der Vergangenheit vielleicht am ehesten mal bei großen, bei Headlinern vielleicht auch mal einen Kompromiss gemacht. Also Editors, habe ich gerade gesagt, war für mich ein Kompromiss. Ich wusste aber, die Band wird ohne große Produktion kommen, die werden einfach nur eine gute Band sein, die sie schon immer waren. Zwischendrin waren die halt zu sehr auf Pathos. So. Die haben ein tolles Konzert gespielt, top. Aber gefühlt war es für mich vorher ein Kompromiss. So, dieses Jahr, mir fällt kein Kompromiss ein. So. Also ich freue mich auf alle. Es gibt manchmal ist es vielleicht menschlicher als musikalischer. So, also auch irgendwie, aber bin da sehr Feuer und Flamme. Bin in der Tat, vielleicht hätte ich eigentlich mir, ich vermisse noch so eine richtig harte Metal-Band, fällt mir dieses Jahr. Das hat mich etwas geärgert, dass eigentlich so eine Doom-Band, die ja, das war die erste Band, die abgesagt hat, weil sie halt irgendwie die Tour nicht hinbekommen, pandemiebedingt. Aber das finde ich schade. Aber ansonsten, meine größte Angst ist jetzt, dass ich zu viel arbeiten muss an dem Wochenende, weil halt auch mein Team komplett neu. Es gibt ein paar wieder aus der Vergangenheit, aber da war einfach viel Fluktuation da die letzten Jahre, logischerweise.
Also um ein paar große Namen zu nennen, King Gizzard and the Lizard Wizard kommt, Bilderbuch kommt, Diff kommt, Team Scheiße kommt, die auch gerade in aller Munde sind, die Patrol Girls kommen. Was haben wir hier noch? Catka, eine Band, die man kennen kann. Amel and the Sniffers ist ein gutes Beispiel dafür, weil du es gerade gesagt hast, internationale Kontakte. Jeder hat diese Band gehypt und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, wo sind sie denn? Wo sind sie denn live? Wo habe ich sie gesehen? Bei dir. Wo sehe ich sie jetzt wieder? Bei dir. Dazwischen habe ich sie noch nie gesehen. Scheint ja sehr großes Vertrauen dir gegenüber zu sein oder sehr gute Kontakte, die du da hast, dass die dann sagen, okay, wir kommen zu dir. Dann haben wir jetzt die Nerven auf den ersten Blick. Ja, die Nerven, gut, eine Band, aber ihr Album ist ja noch gar nicht draußen und die kommen jetzt vorher zu dir. Das heißt, es ist auch eine große Sache für Musikfans. Dann haben wir Düse, das ist, glaube ich, so eine typische Maifeld-Band, ne? Das ist so eine Band, die drehen ja wahrscheinlich das Zelt auf links, wenn du nicht aufpasst, bin ich mir ziemlich sicher.
Düse wollte ich immer für mein altes Festival im Odenwald buchen. Also aber? Die wollte ich immer haben und damals hat das nie funktioniert. Und mittlerweile halt mein Bürokollege, also ich wohne und arbeite ja vor allem in Berlin. Und mein Büronachbar, mit dem wir eine Bürogemeinschaft haben, ist halt der Booker von Düse. Und deshalb klappt es jetzt auch mal. Das sind dann schon, und ich meine, die Sachen, was dieses Jahr krass ist, was ich jetzt auch bei dieser Verpflichtung von Bilderbuch gemerkt habe, also ich habe, Mac DeMarco hat vor 2 Wochen abgesagt, ja, weil er irgendwie die Tour cancelt. Da war ich erst ein wenig pisst, weil aber auch bei der ersten Mail keine Begründung dabei stand. Dann ist das alles cool so. Ich meine, man muss momentan einfach auch akzeptieren, dass diese letzten 2-3 Jahre halt in allen Leuten was verändert haben und dass dann Pläne auch mal über den Haufen geworfen werden. Es wird mit Sicherheit nicht die letzte Absage sein dieses Jahr. Und eigentlich wollte ich dann aufschieben. Einfach sagen, scheiß drauf, ich habe jetzt keinen Bock, jemanden zu suchen. Bis halt diese Idee kam, hey, eigentlich Bilderbuch. Heute hat jemand kommentiert dann auch, vielleicht die beste deutschsprachige Liveband, was ich wirklich so unterschreiben würde. Ich finde die Band auch in dem Kontext mit King Gizzard, Sampa the Great, Dive, Black Midi und so einfach besser ausgehoben als in einem Kontext, keine Ahnung, auf einem Deichbrand-Festival mit 257ers Deichkind. Da passt die Band gerade da einfach besser hin. So. Und ich meine, die haben schon zweimal gespielt. Beim letzten Mal, als sie gespielt haben, bin ich auch mit denen ein klein wenig versackt. Kann mich auch sehr gut dran erinnern oder auch nicht. War eine Sache, die hat einen halben Tag gedauert. Dann hieß es, die haben eh schon, die fanden es eh schon geil, das Line-Up. Und klar, es ist natürlich in diesem Jahr so fast schon eine zu elitäre Ausrichtung, halt mit fast nur internationalen Bands. Also ich glaube, ich habe die ersten 30 Bestätigungen waren halt nur international. Und die ganzen deutschen oder österreichischen Bands freuen sich natürlich auch in dem Kontext mal zu spielen, weil halt auf vielen Festivals sind immer dieselben. Roy Bianco
ist, und die Apocalypse Boys, ne?
Super. Ja. Super krasses Beispiel. Ich meine, das ist eine Band, da will ich auch keinem was vormachen. Das ist keine Band, die ich zu Hause höre. Was bei fast allen anderen zutrifft. Die sind in der Tat eigentlich wirklich am allerspannendsten, weil der hat mir sie immer gezeigt. Ich habe die nie so gesehen. Ja, ich habe die nie in diesem Kontext gesehen. Bis dieser Opening-Slot am Sonntag, der so etwas World Music ist. Mhm. Da gab es halt eine Band aus dem Kongo, die ich probiert habe die ganze Zeit. Dann wollte ich eine Band aus der Ukraine, was dann aus anderen Gründen irgendwie unpassend schien. Und dann dachte ich mal so eigentlich, hey, so Schlager, ist ja deutsche World Music. Und dachte, hab mir halt die Band gesehen so vor sonntags, mittags als erste Band eine Stunde spielend, die halt auch echt einen super Schmäh haben mit diesem Italo-Pop. Und dann hat es Sinn gemacht und dann haben wir das ruckzuck auch bestätigt bekommen, weil halt irgendwie so der Booker die ganze Zeit, oh, die Band find's voll geil, die sind voll Fan von dem Line-Up und find's voll super. Und letzten Endes habe ich das halt als Opener am Sonntag, die vor 3 Wochen war die Nummer 1 der deutschen Albumcharts. Die verkaufen gerade überall die Hallen aus und es geht ab. Und ich habe das dann auch angefragt und habe dann erstmal so realisiert, wie groß diese Band gerade wird. Und dann habe ich gedacht, oh, dann müssen wir es glaube lassen, weil dafür habe ich kein Budget. Und dann war so, komm, lass mal weiter gucken, weil die haben ja auch Bock einfach in so einem Kontext zu spielen und nicht auf jedem Festival mit immer demselben gleichen Line-Up. Und
die stehen auf meinem Zettel für den Sonntag. Ich glaube, Sonntag ist das und die kommen. Und ich kenne die aus dem Zusammenhang mit Mola. Das ist eine Sängerin. Ich glaube, die Platte heißt Schnee im Sommer, so heißt auch der Song, den sie mit Haiti zusammen gemacht hat. Und die haben da immer so ein bisschen mitgespielt. Und daher kenne ich diese Band. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist so eine Band, die hört man nicht zu Hause, aber auf dem Festival, finde ich, muss man sich die reinziehen. Auf jeden Fall, die machen bestimmt eine gute Stimmung.
Also für mich hat es komplett Sinn gemacht, als ich gesagt habe, Schlager ist deutsche Weltmusik, weil vorher habe ich da halt immer so bei so Afrobeat-Sachen überlegt und also so die letzten Jahre waren ja auch so Themen. Also das war ja, da hat man so eine aus dem Kongo so eine Trommelgruppe gespielt, glaube ich 2015, Goyo Nongo und die Dodo Women Group hießen die, glaube ich. Mhm. Und das war fantastisch. Ich hatte am Anfang Schiss, dass es halt irgendwie respektlos kommt, wenn du da halt irgendwie eine fremde Kultur und Menschen, die halt jenseits der 60 waren, damals auf der Bühne hattest. Aber dann haben die gespielt und die Leute sind durchgedreht. So, weil es einfach, wie ich schon gesagt habe, Authentizität, Qualität und vielleicht auch gemerkt haben, dass manche Berliner Hipster-Kombo halt bei denen ihre Vorbilder gefunden hat. So, und das fand ich eigentlich sehr spannend und ja, und jetzt irgendwie halt Schlager. Also ich hätte nie gedacht, dass das jemals einen Platz auf dem Festival hat. Aber es macht dieses Jahr komplett Sinn und ich habe da auch komplett Bock drauf. Und danach Gringo Meyer, unser Mannemar, Logi.
Richtig. Und ich glaube, Tristan Brusch spielt auch an. Nee, der spielt einen Tag vorher. Tristan Brusch war ja wahrscheinlich, als du den gebucht hast, auch noch nicht so angesagt, wie er jetzt mit dem letzten Album ist. Auch super gut.
Nee, das war später. Aber Tristan hat vor 3 Jahren, 4 Jahren schon mal gespielt. Der ist hier mein Nachbar. Den sehe ich sehr oft.
Ah, okay. Auf jeden Fall, es ergibt irgendwie alles immer total Sinn. Mittlerweile habe ich mich auch dran gewöhnt, wie du sagst, da spielt Schlager, danach spielt Black Metal, Doom, alles Mögliche findet da statt. Ich schwärme jetzt mal noch ein bisschen vom Festival, weil das, glaube ich, ein bisschen komisch kommt, wenn du das sagst. Aber so als Besucherin und einfach, um mal Unterschiede rauszuarbeiten, aus Sicht einer Besucherin, die auch schon bei Rock am Ring und großen Festivals war, was halt bei euch so geil ist, es gibt zum Beispiel einen kleinen, so einen Eisverkäufer. Aber nicht so ein Cornetto, Langnese, irgendwas Eisverkäufer. Es gibt kleine Stände mit Leuten, die ordentlich handgemachten Kaffeespezialitäten machen. Es gibt Sitzmöglichkeiten. Es gibt
Du hast die beiden Stände angesprochen, die dieses Jahr nicht dabei sein werden.
Okay, ich habe noch mehr. Es gibt zum Beispiel den Derby-Dollar. Das ist so eine Sache. Ist sehr gut. Da denkt man sich als Besucherin immer, muss das jetzt sein? Jetzt muss ich das hier alles umwechseln. Aber im Endeffekt ist es so ein liebevolles kleines Detail, wo man vielleicht auch nochmal 2, 3 Derby-Dollar einfach mit nach Hause nimmt und dann nicht mehr mit zurück umtauscht. Also auf dem Festival wird nur mit Derby-Dollar bezahlt. Es gibt Sitzmöglichkeiten und es gibt die liebe Steffi. Die Steffi, die für die Toiletten wegen zuständig ist und die das so sympathisch und nett macht, dass man richtig Bock hat, da auf die Toilette zu gehen. Das Rahmenprogramm, wer gestaltet das? Kommt das auch alles von dir? Sind es deine Ideen? Entwickelt ihr das im Team? Woher wisst ihr, was die FestivalbesucherInnen gerne möchten?
Es ist witzig, dass du die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, dass du die die Klobetreuung als Rahmenprogramm aufgeführt hast. Ich habe heute schon mit Steffi geschrieben. Ich habe heute mit Steffi geschrieben, weil sie hat Panik, dass wir halt kein Toilettenpapier bekommen und wir sollen doch mal bestellen. Ich sage, Steffi, es dauert noch 4 Wochen, ich muss was anderes tun. Naja, das Rahmenprogramm, also im Großen und Ganzen, ja. Also so, wobei, das ist so am ehesten das, wo ich hier und da auch mal was zulasse. Aber im Großen und Ganzen kommt das schon dann auch von mir. Also mir ist vor allem, also ich finde es auch eigentlich gut, dass du als Rahmenprogramm sagst, also so auch die Gastronomie aufzählst, weil ich finde das einfach wichtig. Mir sind Dinge wie kurze Wege, saubere Toiletten oder gutes Essen und vor allem gute Getränke einfach sehr, sehr wichtig. Mir ist auch die Thematik Regionalität sehr, sehr wichtig, weil ich auch denke, ich komme aus dem Handwerksbetrieb, vom Dorf und da steht an jedem zweiten Ortsausgangsschild steht halt fahr nicht fort, kauf vor Ort. So Sachen sind bei mir schon einfach tief drin und das finde ich sehr, sehr wichtig. Mit dem Rahmenprogramm ist immer ganz interessant, weil also es wird dieses Jahr keine Steckenpferd-Dressur geben, weil das war zum Beispiel immer eine Aktion unseres ehemaligen Sponsors, das haben die gemacht. Da hatte ich auch nie was mit zu tun gehabt und das ist wahrscheinlich so das populärste Rahmenprogramm, das wir hatten. Was wir neu haben, wir haben jetzt Girls Go Movie, also eine Mannheimer Initiative von Filmemacherinnen. Die zeigen Filme. Ja, in der Vergangenheit hier und da mal was ausprobiert. Ich habe eigentlich die ganze Zeit mit einer Besucherin geschrieben oder beziehungsweise Sprachnachrichten geschickt und ich hatte dann so ein Festival-Herzblatt, so eine Neuauflage im Parcours d'Amour, so eine Herzblatt-Version. Mhm. Aber das sind so die Details, die wir dieses Jahr einfach nicht machen können. So gaggige Sachen. Also dafür war zu wenig Zeit. So, ich hoffe, dass wir das künftig wieder mehr machen können und auch wieder mehr ausprobieren. Also so wie ich schon vorhin gesagt habe, politische Dinge. Also ich kann mir auch mal wirklich eine ernste, oder dieses Jahr Tobias Ginsburg mit der Lesung, das ist dann schon mal so eine sehr, sehr ernstes Thema, was auch einfach sehr wichtig ist. Aber ich bin natürlich in dem musikalischen Kontext viel tiefer drin und der ist für mich viel einfacher. Also ich muss mich mit einer Lesung viel länger beschäftigen als mit 3 Headlinern.
Also Tobias Ginsburg steht auch auf meinem Zettel, ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache garantiert, was er da zu seinem Buch erzählt. Ich denke mal, es geht um das letzte Buch, das er geschrieben hat, über nicht die Reise ins Reich, wie hieß das andere Buch? Naja, wo er auch im Podcast war. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Rechte.
Naja, er war witzigerweise, ich habe gestern Abend eine Doku über unseren Monomer Bub, über der Xavier geguckt. Mhm. Und da hat er auch gesprochen, weil er hat sich ja letzten Endes in so rechte Frauenhasser-Netzwerke irgendwie eingeschleust und davon handelt auch das Buch und die Lesung. Und da war er gestern jetzt auch in dieser Xavier-Dokumentation mit drin, der sich ja bekanntlich auch in merkwürdigen Kreisen verkehrt hat. Ja, ich finde es aber auch wichtig, ab und zu mal auch zu fordern. Also ich will fordern. Also eigentlich eines der geilsten Feedbacks, die ich jemals bekommen habe, was dann aber eher den Musikkonsum wieder betroffen hat, von jemand zu dem oder der, ich habe keine Person mehr im Kopf dazu, aber ich wusste so, das ist jemand, die sich sehr mit Musik auseinandersetzt. Und da war so das Feedback, ich kann montags nach diesem Festival, ich kann eine Woche keine Musik hören, weil ich einfach so dermaßen overdosed bin. Und dann war so, und nach einer Woche fange ich dann langsam an, das irgendwie Gesehene, Gehörte zu verarbeiten. Fand ich ein mega geiles Feedback, weil es ja letzten Endes darum, und das war auch keine Sache, die an Tag 1 da war, aber so irgendwie im Laufe der Jahre habe ich für mich so gesehen, dass die Leute zu diesem Konsum einfach auch drängen. Also so, ich will, dass die, du hast vorhin gesagt, dass da keine 20 Minuten Warterei vor der Bühne ist. Also letzten Endes, dass das so nahtlos alles geht, ist ja eigentlich aus gastronomischer Hinsicht ein Fallrückzieher ins eigene Tor. Also ist ja eigentlich bescheuert. wenn du den Leuten keine Zeit lässt, ein Bier zu holen. Historisch entstanden ist es einfach so, im ersten Jahr waren da sehr wohl 5 Minuten geplant oder 10 Minuten Übergang. Dann wollte ich aber halt noch den oder die Künstlerin buchen und dann habe ich gedacht, scheiße, ich habe keinen Slot mehr frei. Also muss ich aus 8 Pausen a 5 Minuten kriege ich einen 40-Minuten Slot. Und so ist entstanden, dass dieses Nahtlose ist. Und mittlerweile ist für mich eigentlich der springende Punkt, dass das halt den Leuten keine Pause lässt. Also deshalb habe ich, glaube ich, auch mit diesem 10. Corona-konformen Maifeld-Derby im letzten Jahr, so, das war mir zu wenig. Also Yin-Yin, die sonntagsabends noch gespielt haben, haben auch gesagt, was denn das? Das ist ja kein Maifeld. Also ich will es jetzt nicht für irgendwie negativ. Es war eine Wahnsinns, es waren super Vibes, 3 schöne Tage. Es war kein Festival gewordenes Wuselbild. Heißt das Wuselbild? Diese
Wimmelbild, meinst du?
Wimmelbild, ja. Wimmelbild, Wuselbild. Ja, es war kein, also so, das habe ich noch nie gesagt, diesen Vergleich. Aber so, ich finde, das soll schon so ein Wimmelbild als Festival sein.
Ja, und ich merke auch, wenn das Line-Up rauskommt, man geht es ganz anders durch als andere. Man geht es durch und schaut, okay, kenne ich, alles klar, gucke ich. Und hat aber mittlerweile echt so ein Vertrauen, dass man sagt, okay, habe ich noch nie im Leben gehört, höre ich mir mal an. Das würde ich bei anderen Festivals nie machen. Weil dann würde ich diese Pausen nutzen. Aber da habe ich wirklich das Gefühl, okay, da ist jetzt was Exklusives, will ich vielleicht auch nicht verpassen. Deswegen google ich immer genau oder was auch immer, Suchmaschine gebe ich ein, die Bands, die ich nicht kenne. Und da waren schon so oft Bands, die ich mir dann dort angeschaut habe oder so oft stolpert man irgendwo rein, eben durch dieses Nahtlose und lernt dann irgendwas kennen und das macht's eigentlich aus. Dieses Erschlagensein kann ich bestätigen, ist bei mir auch so, aber eine Woche mal keine Musik hören, schaffe ich nicht. Also ich schaffe noch nicht mal einen halben Tag.
Aber dann lass doch mal rumdrehen. Was sind denn die Sachen, die du dir für dieses Jahr schon rausgeguckt hast?
Okay.
Die du vorher nicht kanntest?
Die ich vorher nicht kannte. Warte.
Jetzt ist Hausaufgaben. Hefte raus, Klassenarbeit.
Abfrage, genau. Helge Schneider-mäßig. Hefte aus Klassenarbeit. Oh, ich sehe echt schlecht. Also, Caribou steht auf meinem, also kannte ich vom Namen her, steht auf meinem Zettel, kenne ich aber so nicht.
What? War jetzt nach der Pandemie fast mein erstes Konzert hier. Also habe ich am 7. März in Berlin gesehen. Mhm. Und ich habe die zuvor vor 8 Jahren oder so mal gesehen. Und die haben mich komplett weggeblasen, weil es ist also kein Vergleich. Man, manchmal auf Platte schon ist das schon so Bands, ja, geselliger als live. Mhm. So eine unfassbar gute Liveband.
Mhm. Also ich muss jetzt ein bisschen abstrahieren, was ich jetzt kenne und gucken will. Warte. Sampa the Great hatte ich drauf. Jonathan Bree habe ich drauf, die ich nicht kannte. Emily Zoe, glaube ich, hatte ich noch drauf. Schroff, das ist eine kleine bekannte Band, die ich schon 1000 Mal irgendwo gesehen habe. So eine ganz junge Band, die haben, glaube ich, auch noch nichts draußen. Dann King Gizzard and the Lizard Wizard, kenne ich, aber habe ich auch noch nie gesehen. Was habe ich noch drauf? Tristan Brosch habe ich drauf, habe ich auch noch nie gesehen. Das war's eigentlich. Also an denen, die ich noch nicht kannte, mir aber auf jeden Fall angucken möchte. Ich bin aber auch noch gar nicht ganz durch. Dann, ich weiß nicht, ob Genesis oder Genesis Owusu heißt. Den kannte ich vorher auch überhaupt gar nicht.
Gut, der hat nur das wird ja auch sein erstes Deutschlandkonzert zum Beispiel. Also der hat noch nie in Deutschland gespielt. Der spielt noch eine Show hier in Berlin. Mhm. In einem kleinen Laden. Ja, vielleicht in dem Fall ist eigentlich ganz interessant. Den hat mir halt ein Typ, ein Agent. Der Agent ist letzten Endes derjenige, der meistens oder diejenige für Europa halt die oder beziehungsweise die der Konzertmanager und meistens ist das für Europa und meistens sitzen diese Menschen in London. Mhm. Und mit dem habe ich halt Kontakt. Ich weiß, der hat Geschmack. Also letzten Endes aus meiner Perspektive sind diese Agenten, diese Agentinnen sind ja auch wie Labels. Also die entdecken was, signen was und die sind für mich ja so ein erster Gatekeeper. Genesis Owusu hat mich am Anfang überhaupt nicht berührt, so kurz reingelauscht, kommt natürlich auch immer so eine Momentaufnahme, so. Mhm. Der schickt was und ist auch nicht so, dass ich dann denke, so, oh, das muss dann, oder das ist wirtschaftlich, sondern ich höre kurz rein, so, nö, ist nix und mach halt weiter. So, und das war dann so meine Urlaubsplatte. Ich war letzten Sommer mal so 5 Tage in Sizilien und hab da, glaube ich, nur diese Platte gehört. Damals, da war der immer noch sehr, sehr, sehr unbekannt. Und jetzt ist er auch noch immer noch sehr, sehr unbekannt. In dem Fall ist es auch wirklich so, dass ich da verhältnismäßig viel natürlich Geld anbieten muss, weil ich den ja irgendwie hierher kriegen muss. Mhm. So, aber dann kam irgendwie, Genesis Owusu ist jetzt Bon Iver Support in Nordamerika, Genesis Owusu spielt mit Tame Impala in Australien, Genesis Owusu hat in Australien so ungefähr jeden Grammy, den es da gibt, gewonnen für das Album. Ist jetzt halt bei uns bei dieser Opening Party gelandet, was ja auch sehr anders geplant war. Mhm. Wo ich mich aber mega drauf freue, weil eigentlich da meine Highlights, also ich freue mich auf den extrem. Dann gibt's dann noch diese Band Wulu, die vorher spielen, aus London. Die habe ich letztes Jahr in so einem Keller in London gesehen. Und ist natürlich leicht zu sagen, im Jahr 2021, dass es mein Konzert des Jahres war. Ich habe verhältnismäßig sehr wenige Konzerte gesehen, aber ich behaupte, diese Band hätte mich auch in dem normalen Jahr absolut vom Hocker gehauen. Mhm. Ja, und das wird halt unsere Opening Party.
Auch noch Kid Simius ist mit dabei. Ich glaube, der war jetzt auch schon zweimal, dreimal da.
Nee, Kid Simius kommt jetzt, glaube ich, zum vierten Mal.
Zum vierten Mal.
Und da ist mittlerweile so, seitdem ich wieder hier in Berlin lebe, ich habe den immer nur im Derby-Kontext mal schnell auf dem Bier nach dem Konzert gesehen. Mittlerweile bin ich mit dem sowas wie befreundet und schätze den einfach wahnsinnig für. Mit dem ist, das könnte man vielleicht mal zum Podcast, ich muss dir mal fragen, ob wir einen Podcast machen wollen. Das ist immer ganz schön, wenn ich den in seinem Studio besuche und wir dann einfach anfangen, uns gegenseitig YouTube-Videos zu zeigen und ich einfach abartig schätze, was der Typ für ein Musikverständnis hat. Und also ich glaube, es gibt wenige, die das Maifeld-Derby-Publikum so gut greifen können wie er und einfach wissen, dass die auch feiern wollen. Also so, das war in Anfangstagen mal so ein, Kasper war mal da, als er hier in Mannheim die Platte aufgenommen hat, oder dort in Mannheim, und hat dann auch so gemeint, so voll gut, aber es ist, irgendwie gucken die alle nur auf ihre Schuhe und hat das so etwas so als langweilig abgetan. Was aber nicht stimmt so. Also es geht schon auch mal die Post ab und Kid Simius schafft es halt irgendwie, die Leute so zum Feiern zu kriegen, aber nie auf eine stumpfe Art und Weise. Also er hat ein krasses, gutes Musikverständnis. Deshalb war auch klar, wenn wir diese Opening Party machen, und für mich ist das ja so eine Art Jubiläum, das 11. Jubiläum halt, dass er halt dabei ist. Also so als so ein kleiner Resident, so kündige ich ihn ja auch immer an. Und weil der versteht die Leute komplett. Auch wenn der kann auch mal auf die 12 machen, aber der hat einfach so den Dreh raus zwischen nach vorne und einfach auch einen musikalischen Background und Verständnis. Deshalb war klar, dass der dazu muss. Also ich freue mich mega auf diesen Donnerstag.
Was ganz witzig ist, Kid Simius ist ja auch der DJ von Materia. Und wenn die live auftreten, ist immer noch ein anderer mit dabei. Und Kid Simius sieht dann immer aus wie Omar Rodriguez von The Mars Volta. Und der andere DJ sieht genau aus wie der Sänger von The Mars Volta, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Da schicke ich dir mal ein Bild. Das ist total witzig.
Das ist der Sänger von Mars Volta, ist das Cedric Bixler? Nee,
Cedric Bixler, genau.
Cedric Bixler.
Genau. Und ich,
sollen wir Mars Volta mal aus Derby holen?
Wäre das was? Nein, hol nicht den Mars Volta, hol lieber das, was die beiden zusammen machen. Das wollte ich nämlich gerade.
The Drive-In.
Nein, die haben noch eine andere Band.
Als ob ich mir die einfach holen könnte.
Och, wer weiß. Aber es gibt so Bands, zum Beispiel, vor kurzem hatte ich es mit Philo drüber, wegen Donkey Kid. Da habe ich ihm gesagt, sag doch mal dem Timo, er soll doch vielleicht mal Donkey Kid auschecken. Dieser Berliner, ganz junge Musiker. Das ist zum Beispiel so ein typischer Maifeld-Derby. Oder Billy Nomades ist zum Beispiel jemand, wo ich mir denke, wird der super passen.
Ja, Billy Nomades stand sogar auch auf dem Zettel, aber da habe ich noch zu wenig im Kopf, was das, was die so, die hat. Die spielt da, glaube ich, meistens alleine.
Die spielt meistens alleine, genau. Hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, ist wahnsinnig sympathisch und ist, glaube ich, relativ unkompliziert, würde ich jetzt mal sagen.
Das schon, ja. Ja, aber ich bin immer so dieses alleine, also Billy Nomads ist, glaube ich, auch Homie von Sleaford Mods.
Ist leicht untertrieben.
Und Sleaford Mods ist zum Beispiel auch eine schöne Sache, so, weil die haben gespielt, ich hatte so ein bisschen Schiss, weil die haben so, vorher schon so, Michael Derby, we're coming for you, you bollocks. Und die sind ja schon, wenn die was scheiße finden, dann sagen die es, glaube ich, auch. Ja. Aber da habe ich sehr, 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 sehr positives Feedback bekommen von denen. Ich habe vom Konzert wenig gesehen, aber so Leute kommen natürlich auch, die wissen, die haben wenige Festivals, die spielen können in Deutschland. Obwohl die mittlerweile hier, weiß nicht, haben wir in Berlin gespielt, da waren 4.000 Leute während der Pandemie, zu Zeiten, wo du denkst, so, da geht gerade eigentlich nirgendwo irgendwas.
Ja.
Und zu Sleaford Mods 4.000 Leute. Also einfach diesen riesig. So sehr ich auch am Anfang dachte, dass dieser Gag natürlich mit dem Typ, der immer Bier trinkt, auserzählt ist, aber die haben halt doch eine viel, viel längere Halbwertszeit, weil es halt irgendwie geile Typen sind, weil die was zu sagen haben. Das ist das Allerwichtigste. Aber ich habe mich dennoch auch bei denen einfach, ich will ja Bands haben. Also so, ich mit so vom Band was und find ich oft sehr schwierig. Also als Flume Headliner war ein Typ alleine, was für mich, da haben Meute danach ihren ersten Festivalauftritt gespielt, weil ich es einfach super wichtig fand, dass nach so einem Headliner so ein Typ halt auch dann 12 Typen auf der Bühne. Es waren alles Typen, Entschuldigung, darf man es heute, aber damals waren es Typen. Fand ich einfach sehr, sehr wichtig. Und also ich finde, es gibt auch echt Acts, die ich mega gut finde, für die ich aber in diesem Festival halt keinen Platz sehe. Und das kann oft daran liegen, wenn die, keine Ahnung, BD Nomads wäre so, die müsste wahrscheinlich nachts in Brücken oder spät in Brücken im Wortzelt spielen. Mhm. Und wenn dann halt, also heißt nicht mehr Brücken im Wortzelt, heißt Hüttenfeld. Hieß ja. Vor 5 Jahren Brücken im Wortzelt. Aber so, wenn da halt schon 2 andere auf dem Zettel stehen, dann ist es halt, dann gibt's halt den Slot, auf den die passen würde, gibt's halt nicht mehr. Mhm. Ja. Ich habe früher immer alle Acts, die ich gesehen habe, nur in Slots gesehen und so nach, auch, das war dann auch eine Schubladendenken. Meinerseits, was ich auch andererseits verurteile oder nicht haben möchte, so, das habe ich mir auch wieder abgewöhnt. Früher fand ich dann, habe ich keinen Slot für, habe ich kein Interesse dran. Mittlerweile kann ich mir auch das anhören und sagen, finde ich saugeil, habe aber halt keinen Slot dafür. Also ist für mich nicht relevant für dieses Festival, aber trotzdem toller Künstler, tolle Künstlerin.
Das Geile bei euch ist halt auch einfach, dass alles so klein ist. Das ist nicht beengt, aber es ist klein, es ist übersichtlich, man verliert sich nicht großartig. Mal abgesehen vom Gelände, gibt es Grenzen fürs Maifeld, wo du sagst, das ist jetzt die Größe an Besuchern, die können wir tragen, mehr will ich auch gar nicht.
Man muss mal ganz klar sagen, wir hatten in 10 Jahren 2 Tage 4.500 Personen am Tag ausverkauft. Das heißt, es ist weder so, dass wir jedes Jahr easy ausverkaufen und ich mir die Frage stellen müsste, soll es jetzt größer gehen oder nicht, sondern wir sind einfach nie da angekommen. So, und wenn dann ausverkauft war, dann war das bei Metronomy und Moderat irgendwie ein krasser, auch übelst krasser Tag, der dann mal an der Tageskasse voll lief. Aber wir sind eigentlich nicht an diesem Punkt angekommen, wo man sich so eine Frage stellen muss. Dementsprechend wäre die Frage, was würdest du denken, tun, wenn dieser Punkt erreicht werden würde? So, ich glaube, ich finde das Setup, wie es jetzt ist, eigentlich super. Also es wird 2022 wieder so ungefähr sein wie 2019. Mhm. Palastzelt wird in der Tat größer. Also das war 2019 schon so geplant. Dann habe ich so einen Rückzieher gemacht, weil einfach alles stagniert hat. Mhm. Vielleicht wird es jetzt im Endeffekt zu groß sein. Wobei ich glaube, 2022 freuen sich die Leute auch, wenn die etwas mehr Platz haben. Okay. Aufgrund von Gründen, die wir die letzten 2 Jahre kennengelernt haben. Aber eigentlich darüber kann ich mir nichts vorstellen. Also mir ist dieses Journalist hat mal geschrieben, das habe ich vorhin bei, ich wollte schon wieder Wuselbild sagen, bei Wimmelbild, der hat mal geschrieben, das gallische Dorf unter den Festivals. Fand ich auch super so, weil ich finde auch diese kurzen Wege wichtig. Und das war wirklich damals, ich habe im ersten Jahr echt gezittert, als es dann auf diesem Gelände halt nicht nur 2 Bühnen gab, die abwechselnd gespielt haben, sondern dass wir diese Parallelbespielung halt noch hatten und so. Also es ist ja wirklich, ich habe auch mal im Keller von meinen Eltern ein kleines Tonstudio reingebaut. So, also ich mit diesen akustischen Sachen halt das kleine Einmaleins kenne ich. Das alles auf so einen engen Raum zu packen, war schon eine Herausforderung. Aber mittlerweile ist es einfach ein Setup, was spielt, was man immer wieder verfeinern kann. Aber ich habe eigentlich keinen Bock, das komplett über den Haufen zu werfen, um jetzt aus diesen 5.000, 8.000 zu machen. Das soll eigentlich genauso und wird genauso bleiben. Also wir haben im letzten Jahr, mussten wir anpassen, Corona-bedingt, und haben letzten Endes eine Fläche bespielt, die eigentlich für 10.000 gut wäre. Ich will es schon so haben, wie es immer war und wieder sein wird. Und habe da keine falsche Ambition, das noch größer zu machen. Also ich habe die Ambition, das Ganze noch nerdiger zu machen und noch nischiger und noch kuratierter so. Das ist definitiv vorhanden. Glaube auch nicht, dass es das Potenzial gibt oder dass die Nachfrage gibt, das noch größer zu machen. Na wenn, dann könnte ich damit auch gut leben. Also wenn es noch mehr Leute geben würde, wenn die Nachfrage größer wäre, könnte ich, glaube ich, auch gut damit leben, ein paar Leute draußen zu lassen, weil das bedeutet ja dann, dass es vielleicht irgendwo auch eine Nachahmerveranstaltung gibt. Und das bedeutet ja dann vielleicht auch, dass dieser selbst auferlegte Kulturauftrag dann auch was bringt. So, aber ich müsste das jetzt nicht für die eigene Unternehmung ausschöpfen oder irgendwie optimieren. So, das wäre dann auch gut damit. Also ich will damit nicht größer sein und werden. Man muss ja immer sehen, die Acts, die bei uns spielen, sind halt 3 Klassen größer als das, was die haben. Also King Gizzard spielen in London, kommen da 10.000 Leute. In Berlin kommen 5.000 Leute, wenn die alleine spielen und es ist ausverkauft. Und bei uns spielen so vor 4.000 Leute auf einem Festival, wo du eigentlich dann wieder, keine Ahnung, 20.000 annehmen würdest. Also dementsprechend ist es ja schon alles over the top.
Genau, es ist schon alles over the top. Und eigentlich sagt man es selten, aber aus meiner Sicht soll das Maifeld genauso bleiben, wie es ist.
Nee, das wäre langweilig. Das finde ich auch langweilig. Findest du? Also es müssen schon vielleicht die Grundstruktur ja, aber ich finde, man muss schon auch Also ich finde, dieses Jahr ist es so eine gewisse Konsolidierung, wo es auch darum gehen muss. So ist, es kann keiner erwarten, dass wir dieses Jahr das Rad neu erfinden, sondern es muss sich so auf die Stärken halt besinnen. Ich glaube, das macht es auch sehr gut. Aber ich will schon, also ich, keine Ahnung, vielleicht gibt es auf dem Campingplatz noch eine schwebende Bühne oder so, aber es muss, also ich finde es schon wichtig, da auch nochmal was auszuloten.